Willkommen zu einer neuen Folge Peter und der Wald, dem Podcast für alle, denen die Natur am Herzen liegt. Heute geht's um Bäume und ihren Zustand und wie ihr einschätzen könnt, wie es denen geht. Viel Spaß beim Zuhören und Zuschauen. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute schauen wir uns mal an, woran man erkennt, dass es Bäumen nicht gut tut. Und dazu bewegen wir uns mal ein bisschen durch den Forsthausgarten. Wir gehen nachher auch noch in den Wald zusammen, aber wir schauen uns das mal im Forsthausgarten an. Und zwar an Nadelbäumen. Damit fangen wir mal an. Nadel- und Laubbäume verhalten sich ganz unterschiedlich, wenn sie krank sind, wenn sie Stress haben. Aktuell ist es ja in vielen Gebieten Deutschlands die Trockenheit, die Bäume stresst. Und wir schauen uns mal an, wie man das bei Nadelbäumen sieht. Bei Nadelbäumen ist es so, die haben ja in der Regel, also Lärche ist die Ausnahme, aber die übrigen Fichte, Douglase, Kiefer, Tanne, die haben mehrere Nadeljahrgänge an den Zweigen. Und die werfen übrigens auch im Herbst, genau wie die Laubbäume, einen Jahrgang ab. Die Laubbäume haben halt nur einen, ne? Und die Nadelbäume, die haben mehrere und werfen den ältesten ab. Und wenn sie jetzt Stress bekommen, ne, die Laubbäume, da kommen wir ja gleich dazu, die fangen dann auch an, Laub abzuwerfen und die Nadelbäume auch. Die machen das auch, das hat man jetzt auch in den Dürretagen gesehen, dass die Nadelbäume damit loslegen. Und wenn es denen generell nicht gut geht, dann passiert das immer wieder. Und dadurch gibt es immer weniger Nadeljahrgänge an den Bäumen und man sieht, dass die Krone so schütter wird. Aber die äußeren Kronenteile, da sind ja immer die jüngsten Nadeljahrgänge, die sind dann noch in Ordnung. Wir schauen uns das jetzt hier mal bei einer Douglasie an. Ich stehe jetzt hier vor einer Douglasie im Garten und da sieht man, dass die Krone super schütter ist, also man sieht sehr viel Licht durch. Also man kann ganz grob sagen, so viel Licht, wie man durch die Krone sieht, so viel Nadeln fehlen. Ja, bei dieser Douglasie würde ich mal ganz grob schätzen, die hat schon 60%, vielleicht sogar mehr der Nadeln verloren. Da sind sogar schon viele kleine, feinreisig, also ganz dünne Zweige dabei, wo gar keine Nadeln mehr dran sind. Naja, ich würde sagen, der Nadelverlust ist sogar vielleicht 70-80%. Ja, also die sieht ganz schlecht aus. Wir waren hier auch mal mit einem Baumexperten, der uns das regelmäßig einschätzt. Na, wir sind ja hier an einer Straße, kommen auch gleich Autos vorbei. Wir leben ja nicht in der Einöde hier im Forsthaus. Und diese Douglasie, die wird vermutlich irgendwann absterben. Also die äußeren Zweige, die sind noch ganz gut. Ja, aber insgesamt, der ältere Teil der Krone, der sieht schon ganz schlecht aus. Man kann auch grob sagen, wenn man den Stamm durchgehend bis zur Spitze sieht, das ist immer ein Alarmzeichen bei Nadelbäumen. Also nebendran ist zum Beispiel eine Weißtanne. Ja, Weißtannen gibt es ja hier von Natur aus. Die sieht satt grün aus. Da sieht man auch den Stamm nicht bis zur Spitze. Und daneben noch eine Weißtanne, auch alles gut. Daneben eine Douglasie. Da sieht man auch den Stamm nicht bis zur Spitze. Also da geht es auch noch gut, trotz der Dürre. Aber diese eine Douglasie hier, also der Unterschied ist echt krass. Die sieht schon richtig fadenscheinig aus, wie von Motten zerfressen. Und daneben diese andere Douglasie noch richtig gut. Tja, das sind so typische Zeichen. Ne? Was bei Nadelbäumen schon auch passieren kann, dass in seltenen Fällen auch die ganz äußeren Triebe schlapp runterhängen. Das ist vor allem bei jüngeren Bäumen, kommt das schon mal vor. Das ist, wenn ein Spätfrost die frischen Triebe erfrieren lässt. Die sind noch nicht verholzt. Ne? Da kann sowas passieren. Oder wenn Pilzkrankheiten diese Triebe befallen. Das haben wir vor allem bei jungen Nadelbäumen. Die hängen dann auch so schlapp runter. Aber das ist dann auch ganz schlecht, weil in dem Jahr können die ihre Krone nicht vergrößern, ne, können nicht richtig weiter wachsen. Und dann müssen sie mit den älteren Nadeljahrgängen, die ja schon ein bisschen ramponiert sind, weitermachen. Auch diese Nadeln, selbst wenn sie mehrere Jahre am Baum sind, die werden von Säure angegriffen, von Ozon in der Luft. Da können auch Insekten schon dran rumgeknabbert haben. Also die werden einfach alt. und die Funktion lässt mehr und mehr nach. Und wenn man den neuesten, den frischesten, den besten Nadeljahrgang verliert, das ist dann schon immer ein Rückschlag. Übrigens, wenn Nadelbäume Nadeln abwerfen, und sie müssen also vielleicht sogar mehrere Nadeljahrgänge abwerfen, wie diese Douglasie, die wir gerade gesehen haben oder die ich euch beschrieben habe, dann braucht so ein Baum logischerweise sehr viel länger, um sich zu erholen, als ein Laubbaum, der einen Notabwurf macht. Also wenn ein Laubbaum einen Notabwurf macht, dann treibt er im nächsten Jahr halt, wenn er das gut überstanden hat, ganz normal wieder aus und ist wieder voller Laub. Ein Nadelbaum kann ja immer nur einen Jahrgang dazuschieben. Also als Beispiel, er hat von Natur aus 5 Nadeljahrgänge, wie Fichte oder Tanne. Und er hat 3 verloren und kann nächstes Jahr einen neuen dazuschieben. Mehr als ein Nadeljahrgang geht ja nicht. Dann kann er eben nur ein Drittel kompensieren, der verlorene Nadel. Also es dauert dann 3 Jahre, bis er wieder voll ausgestattet ist. Und wenn dann die nächste Dürre kommt, und in der Zwischenzeit konnte er nicht voll produzieren, dann kriegt er wieder eins auf die Mütze und das trifft ihn noch schwerer. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum die Douglasie so ramponiert aussah. Wir schauen uns jetzt mal an, wie das bei Laubbäumen geht. Ah nee, wir gucken mal, ich zeige euch das gleich mal an einer Kiefer hier bei uns im Garten, wie das da aussieht. Gehen wir gerade zu dieser Kiefer hin und dann sieht man schon, hier ist es ja auch trocken, ne? Sehr, sehr trocken. Und dann sieht man, dass diese Kiefer hier auch schon jetzt gerade aktuell gelbe Nadeln verliert. Ne? Und die hat jetzt noch dran, mal gucken, 1, 2, ja, das sind nur noch 2 Nadeljahrgänge. Ne? Und den ältesten, den wirft sie gerade gelb ab. Also die hat auch schon Trockenstress. Das ist das Typische, wie Nadelbäume eben mit solchem Trockenstress, um die reduzieren halt Verdunstungsfläche, wenn es gar nicht mehr anders geht. Diese Kiefern übrigens sind schon 200 Jahre alt, also sehr, sehr alte Kiefern. Ich guck mal, für alle, die es jetzt auf YouTube sehen, ich filme mal gerade nach oben. Die sind mächtige, mächtige alte Kiefer, ein Riesenteil. So eine Kiefer habe ich noch nie gesehen, weil jetzt hänge ich hier in einem Ästen drin von einer kleinen Eiche, die hier an der Kiefer wächst. Eine riesige Kiefer und die hat auch schon Dürren mitgemacht. 1947 zum Beispiel war hier eine heftige, heftige Dürre. Also die kennt das. Ne? Also die sieht auch noch, ich würde mal sagen, von der Krone her ganz gut aus. Ne? Hast du gut gemacht, alter Baum. So, jetzt gehen wir weiter durch den Garten. Hier haben wir wieder eine Kiefer. Auch wieder so eine alte, das ist ne, auch ungefähr 200 Jahre alt oder älter. Die hat interessanterweise noch 3 Nadeljahrgänge drauf. Der scheint, dass es irgendeinem Grund noch besser zu gehen. Egal. Und wir gehen mal wieder Richtung von dem alten Buchenwald. Da sieht man die Buchen hinten rausgucken. Und die sehen dieses Jahr von Weitem sehr bräunlich aus. Da muss man sagen, das muss erstmal noch nichts heißen, weil die Buchen dieses Jahr geblüht haben. Die haben sich dieses Jahr mal wieder verabredet zum gemeinsamen Blühen und sie hängen voller Bucheckern und die Bucheckern sind braun. Braune Bucheckern sehen halt von Weitem, sind sehr viele. Hier ist so ein Zweig voller brauner Bucheckern und ja, das gibt nachher so einen Mischfarbton von Weitem und dann denkt man, die Buchen, die sehen schon so, so braungrünlich nur noch aus, so leicht ungesund. Im Gegensatz zu den Eichen, die so ein sattes, gesundes Grün haben. Ne? Und dann denkt man, die Buchen, denen geht's nicht gut. Doch, also wenn die, vorausgesetzt, sie haben genug Wasser, ne? Dann geht's denen schon noch gut. So, hier sind ein Riesentheater hier mit Kleibern und Spechten. Weil ich hier in den Wald komme. Wie cool. Also richtig was los. So, wir wollen mal nach Stressanzeichen von Laubbäumen gucken. Also wir haben hier leichte Stresszeichen auf dem Boden. Ihr wisst ja, ich wühle immer gerne mit den Händen mal rum. Und dann schauen wir uns das mal an. Also erstmal gucken wir nach dem Stresszeichen. Wir sehen grüne Blätter auf dem Boden. Die können nicht vom letzten Herbst sein. Die müssten braun sein. Die sind frisch abgefallen. Also da werfen Buchen ein klein bisschen Laub ab. Das ist noch nicht viel. Also wenn man sich den Boden anguckt, hier und da, das kann auch mal am Wind liegen. Aber man sieht schon so trockene grüne Blätter, nicht allzu viel. Es ist auch nicht allzu viel frisches Laub hier auf dem Boden. Also ist noch nicht groß was runtergekommen. Und die Bäume sehen auch noch insgesamt satt grün aus. Aber wir sind ja auch in einem Reservat. So, jetzt gucken wir mal. Wir schauen erstmal nach dem Bodenwasser, bevor wir uns weitere Stresszeichen anschauen. Wo gehe ich denn da am besten lang? Boah, es ist eigentlich wurscht. Ich kann genauso gut hier bleiben. Da machen wir das doch auch. Also, wühlen wir hier mal ein bisschen rum. Machen wir das auch mal. Was sagt denn der Waldboden? Das ist schön. Oh, ist sehr fluffig. Es ist unfassbar. Das ist so ein bisschen wie, na, fast wie Kaffeepulver. Ja, es ist unglaublich, wie fluffig das ist. Also, so sieht Boden aus. Also, ihr könnt das ja mal machen. Also, das ist so weich und krümelig. Also, richtig angenehm. Probiert das doch mal mit Boden draußen in der Feldflur. Also, mit. Wo eine Wiese ist oder so. Also wenn ihr da versucht reinzugreifen, das geht ja gar nicht. Und es ist unglaublich, wie ich hier reingreifen kann. Unfassbar. Das übrigens mal ganz nebenbei. Ja, boah, ich guck mal gerade, wo es feucht wird. Bevor ich weiterrede. Nee, hier wird es schon feucht. Das gibt's doch überhaupt nicht. Also man fühlt das. Es ist ganz kühl. Ja, super. Also das gibt's doch nicht. Nee. Das ist hier noch. Ja, doch. Das ist gut. Alles noch gut. So, machen wir drüber, liebe Bäume. Will euch ja nicht stören. Noch das Loch wieder zu. Ja, doch. Ja, merkt das auch an den Fingern. Ja, das trocknet noch nicht. Jetzt wird es langsam trocken an den Fingern. Also das, der Dreck, der, also der Boden, den ich hier dran hatte. Aber erstmal hat er noch dran geklebt. Also dann, wenn er noch was klebt, dann ist der noch feucht. Also diese Bäume haben noch genug Wasser. Jetzt nach, also dass es das letzte Mal richtig geregnet hat, 6 Wochen her. Wir hatten jetzt im ganzen Juli 10 Liter Wasser. Das ist nix, das ist der regenreichste Monat. Also wir kommen gleich wieder zu den Stresszeigern, keine Sorge. Aber vielleicht der kleine Einschub, wenn immer erzählt wird, wir brauchen einen leichten Landregen, der Boden, wenn er trocken ist, der ist wie imprägniert, der nimmt kaum Wasser auf. Das betrifft fast ausschließlich verdichtete Böden, die durch Befahrung das Porenvolumen weitestgehend verloren haben. Und das ist klar, wenn da kaum noch was eindringen kann, grundsätzlich schon, und nach der Trockenheit ist das alles so verbacken, dann dauert das halt ewig, bis so ein Boden wieder durchfeuchtet werden kann. Hier bei dem Boden, da kann es ruhig 20, 30 Liter innerhalb kürzester Zeit geben, der nimmt das auf. Das ist unglaublich, wie krümelig der ist, das rauscht durch. Ne? Also dieser Boden ist vorbereitet auch auf große Wassermengen. Also das ist ja ein Ökosystem, was sich über Jahrtausende entsprechend oder Jahrmillionen sogar entsprechend angepasst hat und kann solche Wassermengen natürlich aufnehmen und kann umgekehrt auch mit langer Dürre zurechtkommen, weil diese Laubschicht hier, die ist natürlich, man kennt das ja aus dem Garten, dass wenn der Boden so hart wird, ne, durchs Gießen zum Beispiel so verschlemmt, dann verdunstet er sehr viel mehr Wasser, als wenn man den aufreißt und diese Kapillaren unterbricht. Und mit dem Laub haben wir das quasi hier permanent, was hier drauf liegt. Also es ist auch ein Verdunstungsschutz. Und wenn man eben tiefer geht, ich muss das hier nochmal machen. Also hier kommen wir schon in den Feinwurzelbereich der Bäume übrigens relativ schnell, nach ein paar Zentimetern. Aber hier unten drin, ja, das, also sagen wir so, es fehlt schon Wasser. So ist das nicht, das merkt man auch, dass das nicht mehr so nass feucht ist. Aber es ist noch so eine Restfeuchte da, die tut es zumindest aktuell noch. Ne? Also der Boden ist da bestens darauf vorbereitet, auch auf starke Regenfälle. Also wenn ihr das irgendwo hört, auch diese ganzen Fluten, schnellen Überschwemmungen und so weiter, das hängt ja damit zusammen, dass diese verdichteten Böden durch Befahrung, egal ob in Land- und Forstwirtschaft, das gar nicht mehr so schnell aufnehmen könnten. Ich finde es ehrlich gesagt schon abstrus, dass es werden jetzt Wasserrückhaltemaßnahmen im Wald ergriffen. Was macht man da? Man leitet Wasser von den Wegen wieder in den Wald zurück. Alles gut. Aber die wichtigste Wasserrückhaltemaßnahme sind intakte Böden. Also dass es gar nicht erst ins Fließen kommt, das Wasser, sondern einsickert. Und das kann man nur verhindern, wenn man die Befahrung unterbindet. Zumindest in den Bereichen, wo es bisher noch nicht geschehen ist. Also ganz, ganz wichtig. Diese Böden intakt zu lassen, die sind drauf eingerichtet. So, wir kommen ja nochmal zu Stresszeigern bei Bäumen. Bei Laubbäumen funktioniert das ganz anders. Bei Laubbäumen sieht man den Stress zuerst ganz oben in der Krone. Ne? Und zwar an den äußeren Zweigspitzen. Da, wo die Nadelbäume, selbst wenn sie schwer angeschossen sind, immer noch grün sind. Ne? Die werden von innen nach außen lichter. Bei den Laubbäumen ist es andersrum, weil geht es von außen nach innen. Und wir gehen dazu mal an meine, in Anführungszeichen, meine alte Buche, die ihr vielleicht, weil ihr den ganzen Dreck abpusten, aus dem Buch Buchenleben noch kennt. Das ist diese alte Buche, deren Leben ich da erzähle. Die zeigt das in Anführungszeichen sehr schön. Na, da geht es halt nicht so gut. Aber das ist irgendeinem Grund ramponiert ist. So, jetzt gucken wir mal gerade hier. Kann es ganz schön erklären. Nur hier ist wieder der berühmte Starkast, der hoffentlich nicht gerade jetzt runterkommt. Ja, gucken, wo kann ich denn da flott lang gehen? Echt unfassbar, das Teil. Der kracht irgendwann runter. Aber eben hoffentlich nicht, wenn ich da bin. Ja, also dem ist ein riesen Teilzweig abgebrochen. Ja, das ist diese. Ja, wenn ihr schon öfter heute im Podcast, dann kennt ihr diese Buche. Da ist ein dicker, also die Kronen, eine Kronenhälfte abgebrochen und die liegt jetzt schon seit, ja, weiß ich nicht, 3 Jahren hier quer auf einem anderen Baum und von Pilzen zersetzt und hält und stattdessen ist ein gesunder Kronenteil abgebrochen. So, ja, der Nachbarshund bellt. Übrigens, ich komme hier immer von Hölzchen auf Stöckchen, das hat mir mal der Rutter erzählt, Matthias Rutter, dass man Hunde nicht alleine draußen lassen soll, weil der bellt jetzt und wenn ich nachher weggehe, dann denkt der Hund, der hat mich vertrieben. Also das festigt das Verhalten, dass er dann immer weiter bellt draußen und denkt, er kann sehr erfolgreich das Grundstück verteidigen, weil er ja sämtliche Leute verscheucht. Also alle Leute gehen ja irgendwann weiter und der Hund denkt, das wäre sein Erfolg. Also deswegen soll man es nicht tun. So, wir kommen aber mal zu der alten Buche und da sieht man, dass die von außen nach innen abstirbt. Also die obersten Kronäste sind schon dürr und weiter unten hat er noch innen noch Laub. Ne? Und das ist ganz typisch für Laubbäume. Das hängt damit zusammen, ich vergleiche es mal mit herzkranken Menschen. Da läuft die Pumpe halt auch nicht mehr so rund und ein Baum muss das Wasser ja auch von ganz unten nach ganz oben pumpen. Das kann dieser Baum nicht mehr gut. Und deswegen sind die unteren und inneren Äste noch gut wasserversorgt und die äußeren, die sind halt schon abgestorben. Wobei auch der sieht dafür, dass wir so eine schwere Dürre haben, das haben wir definitiv, sieht der noch ganz gut aus, der Baum. So, wir gucken uns aber mal, ich hoffe, der Hund denkt jetzt nicht wieder, er muss sich verteidigen. Ich gucke, wir müssen noch ein Stück näher ran. So, also bei Laubbäumen, ne, nochmal kurz zusammengefasst, von außen nach innen, Nadelbäume von innen nach außen. Bei Bäumen generell ist es so, wenn die anfangen, Rinde zu verlieren am Stamm, das ist auch ein Alarmzeichen. Also nicht Rinde verlieren im Sinne von, da ist irgendwas gegengebollert, so eine Verletzung, ne? Das ist ja eine mechanische Verletzung. Aber wenn die Rinde verlieren, weil innen drin was passiert, das ist ein Alarmzeichen erster Güte. Bei Laubbäumen fängt das häufig damit an, ja, obwohl es gibt auch bei Nadelbäumen, dass die anfangen zu suppen, also Blut zu verlieren durch kleine Rindenverletzungen. Das können Verletzungen sein, die durch Insekten entstehen, zum Beispiel durch Läuse. Es kann sein, dass innen eine Infektion ist, zum Beispiel durch Hallimasch, und die Rinde dann aufbricht und anfängt zu bluten, so kann man das ja nennen. Und dieses Blut, Baumblut, das wird bei Laubbäumen dann ganz gerne von Pilzen und Insekten besiedelt und wird dann so schwarz. Also wenn da so schwarz was rausrinnt, also man sieht das nicht richtig laufen, aber man sieht, da ist was gelaufen und das ist schwarz. Dann weiß man, aha, das ist Baumblut, da blutet der Baum. Ne? Also das ist dann kein Regenwasserabfluss, weil wie kommt der Unterschied zustande? In dem Baumblut ist ja Zucker und andere Eiweiße und sowas. Und das können Pilze und Pilze und Bakterien natürlich super gut verwerten und färben das dabei schwarz. Alarmzeichen erster Güte ist, wenn großflächig Rinde abfällt, ne, so wie hier bei dieser alten Buche. Also hier auf der einen Seite sieht man, da ist schon massig Rinde runtergefallen. Und klar, wenn der Stamm dann auch noch zum Teil wirklich ganz tief zerbröselt ist von Insekten, dann ist das natürlich ganz dramatisch schon. Ne? Also der hält aber erstaunlicherweise eben auf einer Seite noch gut zu. Der steht ja jetzt schon seit einigen Jahren so. Das Buch ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Ich gucke mal gerade hier auf der anderen Seite. Da sieht man tatsächlich auch so ein bisschen diese Schwarzverfärbungen auf der Rinde. Und man sieht, da sieht man ja auch genau, da läuft das Schwarz raus. Und Man sieht auch ganz viele, auch frische Spechteinschläge. Also frische Spechteinschläge hat man daran, dass das innen hell ist. Direkt, also dass die Rinde innen noch hell ist. Ältere Spechteinschläge, die sind dann schon so ein bisschen dunkel und die frischen, die sind hell. Also da ist frisch der Specht dran und auch dieser Rindenteil, man klopft mal so ein bisschen dagegen, hört sich schon hohl an. Da, wo es noch, gerade ob man das mit dem Mikro, mal näher rangehen kann. Das hört, du hast intakte Rinde. Und das ist hohle Rinde. Da ist die Rinde schon. Du merkst, also mit dem Fingernagel jetzt besser. Ne? Wenn ich so drüber kratze, merkt man, das ist die hohle Rinde. Das ist die intakte Rinde. Ne? Also wenn da sich Rinde abhebt innen drin, dann ist es für den Baum 5:45. Aber gut, der kämpft hier noch. Versucht durchzuhalten. Man kann den Gesundheitszustand der Bäume auch missverstehen, gerade jetzt bei der Trockenheit. Da schauen wir uns doch nochmal, ich muss nochmal unter diesem riesen Kronenteil durch, der hier abgebrochen ist. So, immer noch nicht runtergekommen. Okay, ich habe es mal wieder überlebt. Das schauen wir uns jetzt mal gleich an, indem wir mal an die Straße gehen. Also man kann bei der Trockenheit sehr vieles missverstehen. Fangen wir mal an beim Lebenszyklus der Bäume. Moment, ich gucke mal gerade nach Zecken. Kann ich da auch noch mal ein paar Sachen zu sagen. So. Bäume brauchen es vor allem im Mai, Juni feucht. Das ist die Haupt... Also das ist meine Hand hier. Ich tätschel gerne Bäume übrigens. Ich finde es aber schön, Bäume anzufassen. Das ist doch cool. Die Hauptwachstumszeit ist Mai, Juni. Und im Mai, Juni war es, außer in so im ganz Süden von Deutschland, also so Alpenraum, Voralpenraum, mit Ausnahme dieser Region war es in Deutschland ausreichend feucht. Das ist super, weil das ist die Hauptwachstumszeit. Also da legen Bäume ihren Jahresring an, da werden die Triebe gebildet, Blätter gebildet, auch schon mal Zuckersaven eingelagert. Ne, das Defizit aus dem Winter ausgeglichen an Nährstoffen. Und das war gut. Ne, das war wirklich gut. Und die Sommerdürre, ja, das ist schlecht. Also wenn Bäume dann im Juli einen Teil des Laubs verlieren, das ist nicht schlimm. Unsere Hausbirke, die macht das jedes Jahr. Also auch wenn es viel regnet, die ist dann einfach schon so ein bisschen gesättigt und wirft einen Teil des Laubs ab. Das ist grundsätzlich erstmal kein Alarmzeichen. Dazu kommt, dass wir, ich hatte es vorhin mit den Bucheckern schon gesagt, dass Bäume Früchte bilden, das kostet irre Kraft. Einer meiner Zuhörer hier, Michael, Mykologe, weiß Bescheid, der hat mir mal eine Studie, irgendein Paper geschickt, dass die Pilzgemeinschaften in einem Buchenwald im Rhythmus der Buchenblüte pulsieren. Also wenn die Buchen blühen, dann machen die Bucheckern. Kostet irre viel Energie. Also die halten ja 50% Öl und Stärke und was nicht alles. Also richtige Kraftpakete da und ein Baum, der ballert da irre viel rein und hat dann nicht mehr so viel übrig für seine Pilzpartner. Und die können dann nicht so toll diese Fruchtkörper bilden. Und die verhalten sich quasi wie in Trockenjahren. Also wie in einem Trockenjahr, da kann ein Baum, der keine Photosynthese macht, ja auch nicht so viel abgeben für seine Pilze, so ist das selbst in nassen Jahren, wenn die Buche blüht. Dann hungern die Pilze sozusagen. Und dieses Jahr trifft sie leider doppelt die armen Pilze, weil die Buchen blühen und es ist trocken. Bin ich mal gespannt, da wird die Pilzernte bei denen unter euch, die gerne Steinpilze und Ähnliches sammeln, die wird dieses Jahr wahrscheinlich ziemlich mager ausfallen. Also das kommt dazu. Aber ich wollte ja auf das Phänomen, also das optische Phänomen eingehen. Wir haben das bei Linden zum Beispiel ganz deutlich, dass die im Moment ramponiert aussehen und dann geht man näher ran und dann sieht man, die Blätter sind grün. Es sind diese Samenfahnen, die, also sind so Blätter, so schmale, die werden gelblich. Ne? Die werden gelblich und dadurch sieht der ganze Baum grün-gelb aus. Also ist schon schwer ramponiert, was er gar nicht ist. Übrigens ein Alarmzeichen, wo der Baum auch auf die Bremse treten kann. Ich gucke mich mal so ein bisschen um, ob ich das hier irgendwo sehe. Nee, sehe ich noch nicht, aber diesem Wald geht es ja gut. Sorry dafür, da kann man eben nicht so viele Trockenheitsphänomene feststellen. Ein Alarmzeichen ist es, wenn Bäume ihre Samen schon, Früchte, vorzeitig abwerfen. Also so ein bisschen ist ja immer. Aber das machen Buchen zum Beispiel auch, ne, wenn die merken, also mit den Bucheckern dieses Jahr, das schaffe ich einfach nicht, dann schmeißen die, das habe ich auch schon gesehen, eben auch schon ordentlich Bucheckern unreif runter, weil sie einfach die Produktion einstellen und sagen, ne, Leute, jetzt geht's um die Wurst bzw. ums Überleben. Das funktioniert dieses Jahr nicht. Solange Bäume Blätter gelb abwerfen oder braun, ist das ein geordneter Rückzug. Also das heißt, die ziehen Reservestoffe raus, lagern die nochmal ein. Und wenn das so, ich würde mal grob sagen, so ab Mitte, Ende Juli passiert oder erst im August, dann haben die schon noch ganz gute Chancen, im nächsten Jahr nochmal auszutreiben. Wenn es früher im Jahr passiert, ne, also wir haben das bei einigen Bäumen schon deutlich früher gesehen, so im Juni, da würde man sagen, die, also wenn die komplett gelb werden, dann sterben die ab. Das gibt's halt leider auch. Haben wir aber hier nicht. Übrigens, ein weiteres Alarmzeichen erster Güte ist, wenn Bäume schockartig grüne Blätter abwerfen. Das haben wir hier gehabt, boah, wann war das? Ich glaube 2000, boah, ich weiß gar nicht mehr, mit den ganz vielen Trockenjahren, also 18 bis 20. Und dann hatten wir aber nochmal, ich glaube 24 oder was, ein starkes Trockenjahr hier bei uns. Und da haben Buchen innerhalb von 2-3 Tagen Zentimeter dick lag das auf dem Boden grünes Laub abgeworfen. Das ist ein Schockzeichen. Haben die übrigens gut überstanden. Aber wir waren erstmal schockiert. Ne? Wir sagten, boah, wie sehen denn die Wege aus? Alles voller grünes Laub. Also wo die Bäume merken, wir haben gar keine Zeit mehr, die Reservestoffe rauszuziehen. Wir müssen jetzt Verdunstungsfläche reduzieren. Also das tun Bäume ja, Verdunstungsfläche reduzieren. Vorher machen sie natürlich die Spaltöffnungen zu, dass sie wenig Wasser verlieren, ne, durch ihre Münder. Übrigens, dieses Signal kommt aus den Wurzeln, die dann eine, also wie macht ein Baum das, dass er schlagartig bei allen Blättern sagt, ey, Mund zu. Ne? Das kommt aus dem Wurzelhirn, also von den Wurzeln. Das stößt Hormone aus. In einer 30-fachen Konzentration ein bestimmtes Hormon, das erreicht über den Saftstrom alle Blätter und sofort werden alle Spaltöffnungen zugemacht. Und wenn das nicht ausreicht, so ein bisschen Wasser geht ja dann schon noch verloren, dann versucht man eben die Blätter abzuwerfen, geordneter Rückzug. Und wenn die Wurzeln merken, verdammte Hacke, das wird so trocken, wir müssen sofort reagieren, koste es, was es wolle, dann werden alle Blätter abgeworfen oder eben ein Teil. Also bei unseren Buchen, also unseren in Anführungszeichen im Urwaldreservat der Waldakademie, kann man übrigens noch mal ein dickes Dankeschön sagen, dass ihr das mithelft schützen. Unter euch sind ja ganz viele, die schon quadratmeterweise das geschützt haben. Kostet ja nur ein paar Euro, aber wir haben dadurch tolle Wälder, die jetzt gut durch diese Trockensommer kommen, weil da eben kein Holz mehr eingeschlagen werden darf. 200, 300 Jahre alte Bäume, die quietscher genügt sind und denen es gut geht. Die hatten aber 2024 tatsächlich beim oberen Kronendrittel einen Schockabwurf. Ja, da lag das, wie gesagt, sehr dick auf dem Boden. Wir waren selber geschockt. Haben die aber gut überstanden. Ne? Also denen ist nichts passiert. Das war einfach die richtige Strategie. Die halten sowas schon mal aus und stellen dann übrigens auch ihren Wasserverbrauch für den Rest ihres Lebens um. So, bevor wir diese Folge beschließen, schauen wir uns jetzt nochmal eine Birke an der Straße an. Auf dem Weg zur Straße komme ich hier an einer Rostkastanie vorbei, einer kleinen, also wir haben hier jede Menge auf dem Grundstück bei uns. Und da sehen wir auch schon verbrauntes Laub, wenn man genau hinguckt, so braune Streifen, Flecken. Das ist die Rostkastanie Miniermotte, also auch Schädlinge führen zum vorzeitigen Verbraunen, Vergilben von Blättern. Das muss dann gar nicht mit der Dürre zu tun haben. Also das ist ganz, ganz komplex, muss man sich dann genauer anschauen, was ist da eigentlich genau los. Also bei den Rostkastanien wissen wir das ja, dass die oft im Juli schon braun werden. Und auch die überleben das ja in aller Regel ganz gut. Da sieht man, wenn die im Mai, Juni noch halbwegs parasitenfrei über die Bühne gebracht haben, dann reicht denen das. Also bei uns sehen die grundsätzlich gar nicht so schlecht aus, die Kastanien. Also nicht so schlecht wie in der Stadt. Warum? Weil wir hier in der Höhenlage haben wir eher ein kühleres Klima. Ja, ich weiß, wir hatten ja auch diese Hitzetage, aber eher ein kühleres Klima. Und das erinnert die so ein bisschen mehr an ihre Balkan-Schluchtwald, kühle Schluchtwaldheimat. Übrigens haben wir hier noch ein schönes Phänomen, bevor wir jetzt dann doch mal zur Straße kommen. Das wollte ich euch einfach noch mal mitgeben. Das hier ist eine Buche. Da weiß ich, wie alt die ist, nämlich 30 Jahre. 30-jährige Buche. Ihr wisst ja aus den anderen Podcast-Folgen, dass Buchen, die so einen Meter hoch sind, teilweise bis zu 100 Jahre alt sein können. Wenn die im Schatten ihrer Mutterbäume stehen, ganz wenig Licht kriegen, ganz langsam wachsen, ist, man kann immer nachlesen, wann wird ein Baum mannbar? Übrigens auch interessant, dass das mannbar heißt, nicht fraubar oder mutterbar. Also mannbar heißt, kann dann Samen tragen oder Samen produzieren, blühen, also geschlechtsreif. So, ja, müsste man es eigentlich übersetzen. Und dieser Baum hier, diese Buche, also 30-jährig, ein Kleinstkind eigentlich, so gerade aus dem Babyalter raus, in einem Urwald, der trägt ganz ordentlich Bucheckern. Das kann ich jetzt hier nicht gut filmen. Deswegen sind jetzt alle, die hören, mindestens genauso im Vorteil. Ich beschreibe es mal. Also der hängt wirklich voller Bucheckern. Ich habe hier noch mehr. Da stehen so drei so Kandidaten, die ich mir hier übrigens hier nachziehe. Wir haben hier diese riesen alte Birke. Und wenn die irgendwann mal abstirbt, oder auch die Douglasien hier nebendran. Die hatte irgendein Vorvorgänger mal gepflanzt. Ja, die fälle ich natürlich auch nicht, auch wenn sie hier nicht hergehören. Aber wenn die mal sterben, dann haben wir hier schon eine Buche, die den Platz einnehmen kann. Und dann entstehen nicht so große Lücken im Garten. Ich will auch weiter Schatten haben, ich möchte was für die Vögel haben und habe dann schon einen heimischen Baum, der übrigens hier durch einen Eichelhäher gesät wurde. Auch cool, ne? Und ein ungestörtes Wurzelsystem hat. Und eben schon im zarten Alter von 30, im Gegensatz zu dem, was man im Internet nachlesen kann, schon ordentlich Bucheckern trägt. Also das kann man gar nicht so genau sagen. Das sind alles Werte, die stammen aus gepflanzten Wäldern, aufgeforsteten Wäldern, aus bewirtschafteten Wäldern, wo auch durchforstet wird, also Bäume rausgenommen werden. Und da verhalten sich Bäume ganz, ganz anders als im Urwald. Und hier sind wir halt im Garten. Das ist ja fast eine Freifläche, auch wenn hier ringsrum alte Bäume stehen, das steht jetzt hier nicht in der vollen Sonne. Aber auch der verhält sich anders als nebendran im alten Waldreservat und ist eben schon voller Buchecker. Das wollte ich euch nur mal gerade zeigen. So, wir gehen jetzt mal kurz auf die Straße. Auf dem Weg dahin sehen wir aber auch, dass hier gelbe Efeublätter liegen. Also auch der Efeu, was haben wir denn an den Bäumen? Ja, der sieht grundsätzlich noch gut aus, aber der kriegt halt auch schon so ein bisschen Probleme. Nicht allzu viel. Also bei ein paar gelben Blättern müsst ihr euch nicht grämen. So, jetzt schauen wir uns mal die Birken an. Ach Mensch, da hinten ist Coco. Ganz da hinten auf der Weide ist Coco. Und die denkt jetzt, da kommt der Peter. Der Peter bringt mir jetzt Erdnüsse. Und ich sage, Mensch, Coco, das habe ich doch vorhin schon gemacht. Du hast schon zweimal Erdnüsse bekommen heute. Und es ist jetzt 9.25 Uhr. Hey! Was will man denn mehr? So, jetzt schauen wir uns mal an. Hier haben wir Birken. Birken, die machen mir schon ein bisschen Sorgen. Habt ihr vielleicht auch gesehen, dass die überall dort, wo es wenig geregnet hat oder gar nicht geregnet hat, anfangen abzusterben. So, und Birken, die absterben. Also hier haben wir eine, die ist abgestorben über die letzten Jahre. Da ist kein grünes Blatt mehr dran. Bäume, Laubbäume ohne ein grünes Blatt, und zwar zu Beginn des Jahres, die sind tot. Da brauchen wir nicht mehr auf irgendwas warten. Hier haben wir eine jüngere Birke und die trägt jetzt ganz viele vertrocknete Blätter, aber eben auch noch etliche grüne. Das ist sowas, wo man sagen würde, okay, die kann sich wieder berappeln. Die hat ja auch schon etliche Blätter verloren, also man sollte jetzt nicht danach schauen, wie ist das Verhältnis braune zu grünen Blättern am Baum, sondern man guckt, sind die Zweige schon verkahlt, und das sind die. Also da hängen nicht mehr allzu viele grüne Blätter drauf, die könnte die Kurve noch kriegen, wenn es wieder regnet. Daneben haben wir eine Birke, die ist noch ziemlich grün. Der geht's noch gut. Die hat so gut wie keine gelben Blätter. Also auch das einwandfrei. Ich gucke mal gerade. Ich glaube, ich laufe jetzt hier Richtung Coco. Ich muss dann nach der Aufnahme unbedingt noch ein paar Erdnüsse holen. Sonst ist die halt enttäuscht. Will man ja nicht machen bei Vögeln. Aber hier gehen wir mal auf eine Birke zu, die, wenn ich das von Weitem richtig gesehen habe, gar keinen guten Eindruck macht. Die schauen wir uns noch mal an. Also die Birken, vielleicht mal generell, die jetzt so am Straßenrand in den letzten Wochen schon, oder seit vier Wochen teilweise schon, richtig gelb-braun aussehen. Also für die hat man keine gute Prognose, muss man so sagen. Hier haben wir so einen Kandidaten, der sieht nicht gut aus. Hat schon die meisten Blätter verloren. Ich meine, auch da hängen natürlich überall die Samen dran, die jetzt braun sind. Von daher sieht der insgesamt auch braun aus. Aber dass die Samen so braun dominieren, das liegt daran, dass da eben kaum noch grüne Blätter dran sind, ne, an dieser Birke. Also die sieht nicht gut aus. Ich meine, die könnte es tatsächlich schaffen, nächstes Jahr noch mal was zu bringen. Es sind noch ein paar grüne Blättchen dran, aber die hat nicht mehr viel, ne? Wenn man das mal vergleicht, man sagt, ja, okay, das ist die Trockenheit. Mhm. Dann müsste ja die Weide nebendran auch so trocken sein. Ist aber nicht, die sieht noch voll gut aus. Und dahinter die Eiche, die gucke ich jetzt auch an, die müsste auch schon ramponiert sein, ist aber nicht. Also die Eiche hält das auch ganz hervorragend aus. Ne? Und darunter eben wieder die Weiden. Und dann schauen wir uns den Weißdorn an. Der sieht auch alles, sieht alles noch gut aus. Und dahinter wieder eine Eiche, die auch gut aussieht. Also es sind vor allem die Birken, die dieses Jahr echt Sorgen machen. Und ich weiß nicht, ob das nur an der Trockenheit liegt. Also Bäume, die, ja, ne, so, das war schon, ich würde mal sagen, so die letzte Juniwoche mal mindestens, also in der ersten Hitzewelle schon gelb werden. Die haben keine gute Prognose, diese Bäume. Und ich hatte da mal mit einem Freund drüber, mit einem Biologen drüber spekuliert, ob da nicht irgendein Pilzgeschehen mit einer Rolle spielt. Wir wissen das ja nicht. Ne? Also wir sehen, es wird trocken, der Baum schwächelt. Aber wenn die anderen Bäume ringsherum nicht schwächeln, dann könnte es eben auch noch was anderes sein, was wir nicht sehen. Das kann eine Bakterieninfektion sein, das kann eine Pilzinfektion sein, das kann eine Virusinfektion sein. Virusinfektionen bei Bäumen sind super schlecht erforscht. Es gibt, glaube ich, einen Lehrstuhl für Virodendrologie, also Viruserkrankungen der Bäume, Holzgewächse. Das ist alles schlecht erforscht, ne? Also das weiß man nicht. Wir kommen nochmal zurück, fassen wir mal ganz kurz zusammen. Nadelbäume zeigen Stress von innen nach außen, indem sie von innen nach außen kahl werden. Laubbäume von außen nach innen. Wenn sie das erste Halbjahr des Jahres, also Januar bis Juni, gut überstanden haben, dann besteht auch bei einem Laubabwurf noch Hoffnung, dass sie das im nächsten Jahr packen. Je später im Sommer der Laubabwurf erfolgt bei Stress, desto größer die Chance. Also so Mitte, Ende Juli, die Bäume, die es dann verlieren, die sollten eigentlich im nächsten Jahr wieder austreiben. Und besondere Sorgen macht eben die Birke aktuell in Deutschland. Das ist ja eigentlich eine Randerscheinung von Natur aus. Ne? Im Buchenurwald hat eine Birke überhaupt keine Chance. Die ist eher in Moorgebieten, überall da, wo Wald auf irgendwelche anderen Landschaftsformen trifft. Da können mal ein paar Birken sein. Also früher hat sie gar nicht so weit verbreitet gegeben wie heute, zum Beispiel auf den Kahlschlägen. Aber sie scheint irgendwelche Probleme zu haben, die wir noch nicht ganz nachvollziehen können. Und zumindest einer dieser Stressfaktoren ist sicher die lange Trockenheit in diesem Jahr. Die anderen Bäume, die direkt daneben stehen, zeigen das aber nicht so oder nicht so stark. Muss man halt mal schauen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr könnt jetzt eure Bäume zu Hause ein bisschen besser einschätzen. Achso, vielleicht soll ich noch eins dazu sagen. In guten Jahren haben wir gerade bei Kirsche häufig das Phänomen, dass sie im August schon rot wird. Auch wenn es genug geregnet hat. Bei Trockenheit natürlich auch. Warum? Oft ist sie dann schon satt. Also Bäume, die satt sind, die werfen das Laub ab. Also wenn nichts mehr reinpasst ins Speichergewebe, kann man ja nicht immer weitermachen. Ein schöner Indikator ist, gerade bei Kirschen, wenn die so orange-rot verfärben, dann geht es denen gut. Das ist nämlich ein Farbstoff, der aktiv produziert wird. Das sind Anthocyane. Man weiß heute oder vermutet heute, dass das der Blattlausabwehr dient, weil man sich mit Rot tarnen kann. Insekten sehen ja anders als Menschen. Also die rötliche Farbe, das verschwimmt für die Blattläuse. An Kirschen, die schwer ramponiert sind, die werfen oft gelb oder nur so ganz schwach orange verfärbt ab. Und das ist dann ein Zeichen, dass sie einen schweren Sommer gehabt haben und es nicht mehr schaffen, auch noch Tarnfarbe gegen Blattläuse zu produzieren. Da müssen sie halt Prioritäten setzen. Also warum möchten sie überhaupt Tarnfarbe gegen Blattläuse produzieren? Weil Blattläuse im Herbst befruchtete Eier an die Zweige legen. Im Frühjahr schlüpfen dann die Larven und piesacken dann die Kirschen. Das wollen sie natürlich nicht, weil Blattläuse zum Beispiel Viren übertragen. Ne? Und da schließt sich wieder der Kreis mit den Krankheiten. Wir hatten das ja vorhin schon mal bei der Birke. Ja, ihr Lieben, also in diesem Sinne hoffe ich, dass es bei euch hoffentlich genug regnet, dass die Bäume das hoffentlich gut überstanden haben und dass ihr das jetzt ein bisschen besser einschätzen könnt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr würdet uns wirklich einen großen Gefallen tun, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf eurer Plattform, wo ihr jetzt dabei wart. Links zu dem Podcast gibt's in den Shownotes, könnt ihr nachgucken. Und ihr könnt uns natürlich auch schreiben, entweder auf Spotify, in den Apple-Kommentaren oder ihr könnt auch an podcast@wolebens-waldakademie schreiben. Einmal im Monat beantworte ich dort eure Fragen. Bisher habe ich alle geschafft. Und wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt noch ein bisschen Waldatmosphäre hören. Die ist hier bei uns an der Waldakademie im Wald aufgenommen worden.